Willkommen im Unbalanced Podcast. Gesunde Bewegungen verstehen und entwickeln für dein Pferd. Dem Podcast über die Schnittstelle von Training und Therapie. Mein Name ist Lisa Schanz. Ich bin Pferdetrainerin und Pferdetherapeutin und ich beschäftige mich tagtäglich mit der Frage, wie Pferde sich funktional, tragfähig und gesund bewegen können und warum viele Probleme im Training eigentlich aus Unausbalanciertheit und Kompensationen entstehen. Hier geht es darum, Bewegungen nicht einfach nur zu beurteilen, sondern zu verstehen und gezielt zu entwickeln. Fachlich, praxisnah und mit einem klaren Blick auf das, was sich wirklich verändern lässt. Der Unbalanced Podcast für alle, die ihre Pferde gesund bewegen und erhalten wollen.
Frage der Hilfszüge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die ein bisschen überfällig war, die unbedingt in unser Repertoire gehört. Es ist schon wieder ein bisschen aus der Mode. Wir sind ein bisschen hinter dem Trend, aber dennoch wollten wir die Folge aufnehmen, nicht weil sie Trend ist, nicht weil sie mal hochaktuell war, sondern weil sie einfach wichtig ist und weil es wichtig ist, sich darüber zu unterhalten. Auch wenn viele sich dessen schon bewusst sind, ist es trotzdem wichtig, es aufzugreifen und noch einmal darüber zu sprechen. Und zwar geht es, wie schon im Titel gesagt, um die Frage der Hilfszüge. Und da gibt es ja ganz verschiedene. Und es gibt ganz verschiedene Ideen hinter den Hilfszügeln. Und es gibt auch ganz bestimmte Bewegungsmuster, die einige oder fast alle Hilfszüge provozieren. Und deswegen habe ich mir heute die komplette Verstärkung geholt des Aus Liebe zum Pferd Podcast-Teams, nämlich die Clara und die Amina, die es aus Eigenanwendung früher mal oder auch aus physiotherapeutischer, osteopathischer Sicht mit mir zusammen reflektieren werden. Wir werden aber, und das ist vielleicht auch das Wichtige und für uns Richtige, nicht nur darüber sprechen, Ausbinder schlecht, Fragezeichen, sondern wir werden auch darüber sprechen, was kann man alternativ eigentlich nutzen, was kann man alternativ machen. Und genau, wir werden, soweit es geht, professionell mit euch darüber sprechen. Ich versuche vor allen Dingen auch meine Emotionalität runterzuhalten, obwohl wir natürlich jeder unsere eigenen Geschichten damit haben, unsere eigene Reha-Patienten, eigene Berittpferde, die darunter mehr oder weniger auch schon gelitten haben. Wir wollen dennoch aus physiotherapeutischer Sicht, wie schon erwähnt, das Ganze mit euch reflektieren. Und damit wir erstmal eine Basis haben, wollen wir darüber sprechen, was es eigentlich für Ausbindertypen gibt. Und da habe ich mich mal ein bisschen vorbereitet. Muss mal mein Blatt wenden. Ich selber habe Hilfszüge benutzen müssen in der Reitschule. Ich habe ganz klassisch in einem FN-Stall gelernt, bin dann zu einem FN-Turnierstall gegangen, habe dort für den Verein Turniere geritten und genau, habe recht viel mit Ausbindern arbeiten müssen. Und die Quelle, die ich heute für euch nutze, heißt www.zügelundbügel.com. Dort ist eine wunderbare Auflistung aller gängigen Hilfszüge mit dem gedachten Zweck, mit dem Nutzen und vor allen Dingen aber auch mit der Problematik dahinter. Und diese Seite fand ich ganz gut und daraus habe ich jetzt meine Informationen. Fangen wir mit was ganz Klassischem an. Die Ausbinder. Die Ausbinder, korrigiert mich bitte beide, wenn ich gerade ein falsches Bild im Kopf habe, aber die Ausbinder gehen die Gurtschlaufen nach vorne jeweils in ein Gebiss riemen und sie sollen dem Pferd einen Rahmen geben und dass das Pferd sich an das Gebiss anlehnt, beziehungsweise hier stand auch noch andehnt oder abstößt. Genau.
Genau, also in den Gebissring, ne? Genau. Mhm.
Genau.
Ja. Und die haben meistens auch so einen Gummiring sogar nochmal im Leder drin, ne? Dass sie softer
der
sind.
Der ist verboten.
Ach, den gibt's ja mehr. Ah ja, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Ja. Das stand auf der Website auch, dass das zumindest auf dem Turnierreitplatz, glaube ich, verboten ist, weil dieser Ring, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall gibt dieser Ring so eine Federung, die dem Pferd aber nicht hilft, sondern dem Pferd eigentlich mehr hilft, hinter die Senkrechte zu kommen.
Okay,
und na dann. Und sich sozusagen mehr zu entziehen oder gegen die Hand zu gehen.
Na dann, okay. Genau.
Ja.
Gut.
Genau. Die Ausbinder sind das. Genau. Dann haben wir einmal den Stoßzügel. Der Stoßzügel wird auf der Mitte oder in der Mitte des Sattelgurtes eingelegt. Zwischen den Vorderbeinen läuft er entlang und geht oft mit einer so einer Art Longierbrille an beide Gebissriemen auch wieder dran.
Habe ich tatsächlich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch nicht.
Aber ja. Ich habe es schon mal gehört, dass es sowas gibt.
Ja. Genau, die Stoßzügel haben einen Vorteil, und zwar lassen sie eine Bewegung des Kopfes nach rechts und links zu, weil es ja nur einer ist. Aber sie verhindern eben das zu hohe Heben des Kopfes. Dann gibt es, ich habe hier für euch 5 rausgenommen. Ich stelle sie euch alle 5 vor, aber es kann sein, dass wir im Verlaufe des Podcasts gar nicht über alle 5 jetzt direkt reden, sondern eventuell auch nur über ein Gesamtbild oder über einen ganz bestimmten. Aber ich stelle sie euch trotzdem vor, weil das die gängigsten sind. Genau, dann gibt es den Dreieckszügel. Der Dreieckszügel wird auch in der Mitte des Sattelgurtes verschnallt, geht auch durch die Vorderbeine und ist aber ungefähr schon recht schnell nach dem Sattelgurt, teilt er sich in 2 Zügel oder in 2 Riemen. Der eine Riemen kommt durch beide Gebissringe wieder durch und werden dann wiederum verschnallt auch wieder rechts und links in den Sattelgurt staufen,
genau. Wie heißt das? Strupfen.
genau. Im Endeffekt, ein Schlaufzügel würde so funktionieren, dass du diese beiden Zügel oder diese beiden Schlaufenden noch mit in die Hand nimmst. Aber der Dreieckszügel wird eben verschnallt und soll dem Pferd wiederum den Weg in die Tiefe zeigen, in die Dehnungshaltung. Große Gefahr dabei aber, das Pferd kommt hinter die Senkrechte, was aber der Dreieckszügel auch als positiv auf der Website zumindest aufgeschrieben hatte, war, dass sie am Gebiss eben nicht starr sind, sondern der Riemen ja durch den Gebissriemen oder durch den Gebissring laufen kann. Also das Pferd kann sich sozusagen innerhalb dieser Zügel ein Stück weit bewegen und wird nicht fixiert oder nicht so fixiert, also wird halt nicht angebunden am Gebiss, sondern kann ein Durchlaufen stattfinden. Genau, die Schlafzügel, da geht es halt darum, dass man eine zusätzliche Einwirkung hat und wird in Korrektur oft benutzt. Und was bei den Schlaufzügeln noch als Warnhinweis stand, nur an professionelle oder sehr erfahrene Hände zu geben. Das Martingal kennen wir oft von den Geländeritten. Das ist ein Ring, der um den Hals kommt. Und am unteren Ende des Ringes ist auch so ein Riemen, der wieder auf der Mitte des Sattelgurtes festgemacht wird, wieder durch die Vorderbeine, durch den Ring läuft und hat ganz am Ende noch 2 Ringe, also so vor Riemen. Boah, ist das schwierig zu erklären. Ja, also es ist halt der vom Sattelgurt auskommende Riemen ist einer. Sobald er zusammenkommt mit dem Halsring, genau, wird aus diesem einen Riemen 2 Ringe, also genau, 2 Riemen, die dann am Ende Ringe haben, die mit in die Zügel kommen.
Genau.
Kompliziert. Warum machen wir nochmal Podcast? Wir müssen ein Video vor Ort machen, sehr viel einfacher.
Ja, also ich glaube, wir müssen bei dem Post einfach irgendwie Bilder von den Hilfszügeln mit reingeben, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Ansonsten wird das Murks, wenn man nur meinen Worten folgt. Aber ansonsten mal googeln. Hilft immer. So, und dieses Martingall begrenzt auch wiederum den Kopf nach oben und verhindert, dass Zügel durchziehen durch zu hohen Kopf. Also, du musst dir vorstellen, kommt das Pferd zu hoch mit dem Kopf, bekommen diese Zügel einen Knick und dadurch eine Hebelwirkung, die eben noch einwirkender auf das Pferd ist.
Genau. Und es kann nur geritten benutzt werden, sozusagen.
Ansonsten, genau, es muss Zügelkontakt von oben herrschen.
Genau.
Ansonsten macht das keinen Sinn. Wäre lustig, wenn man das nochmal versucht, mit in die Doppellonge zu nehmen oder so.
Müssen. Ja. Ja. Hat naja, bestimmt nee, immer jemand versucht.
Genau. Genau. So, das dazu. Schwere Geburt. Wie gesagt, als Kind, maximal als heranwachsende Jugendliche in der Pubertät, habe ich sie benutzt. Und dann auch andere Wege versucht zu finden. Aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt auch nochmal miteinander diskutieren werden.
Genau. Ich kann ja mal gerade einsteigen. Also ich muss tatsächlich beschämenderweise sagen, dass ich sie tatsächlich früher öfter mal bei Pferden benutzt habe. Interessanterweise eher Dreieckszügel als Ausbinder, weil Ausbinder fand ich irgendwie immer zu krass. Keine Ahnung warum. Und dann habe ich Dreieckszüge genommen und dann natürlich auch an der Longe den inneren enger als den äußeren und sowas. Tatsächlich wusste ich auch einfach nicht, dass es nicht gut ist fürs Pferd. Also man hat es so gemacht und ich habe gedacht, ich tue dem Pferd irgendwie was Gutes.
Und was war jetzt, deine Idee dahinter? Also was Gutes tun?
Dass das Pferd schön Muskeln aufbaut und sich schön dehnt und den Kopf runter macht und ordentlich läuft. Interessanterweise, als ich dann meine Stute Merle gekauft habe, hatte ich die Info eigentlich immer noch. Ist zum Glück schon ein bisschen her. Und habe ein einziges Mal meine Stute mit Dreieckszügeln longiert. Aber die war so unglücklich und ich habe gemerkt, dass sie so dagegen geht, dass es eigentlich ja gar nicht gut sein kann. Dann habe ich es tatsächlich nie wieder gemacht und relativ schnell zum Glück eine Alternative auch gefunden, wie ich mein Pferd an der Longe gut arbeiten kann. Dann kam ich zur lieben Corinna in den Unterricht. Ja.
Und Corinna wer?
Corinna Reuwold natürlich. Genau. Weiß ja nicht jeder. Genau. Nein. Die hat dann angefangen, uns zu unterrichten und dann auch zu zeigen.
Nach was denn?
Ja, sie ist akademische Trainerin.
Ja, Amina, nicht beim Kaffeeklatsch, sondern beim Podcast.
Ach so. Ja, okay. Alles klar.
Die genau. Quelle also, nennen, bitte.
Ja. Sie ist lizenzierte Trainerin und hat uns dann gezeigt, wie ich mein Pferd so ausbilden kann, dass es sich selbst einfach gut tragen kann und nicht von außen sozusagen gehalten werden kann. Ich habe irgendwann mal das innere Bild entwickelt, wenn meine Schüler so fragen, ja, warum soll ich denn nicht mit Ausbindern longieren? Und dann habe ich immer gesagt, du, also ich sehe im Korsett einfach auch echt nett aus, ja. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwelche schönen Bauchmuskeln oder Rückenmuskeln entwickle. Und genauso ist es beim Pferd, ja. Ich presse es in eine starre Form, aber das heißt nicht, dass sich dadurch die guten Muskeln bilden. Und ja, so ja, ist einfach mein inneres Bild dann entstanden und ich habe verstanden, okay, das Pferd muss lernen, die Muskeln da zu entwickeln, ja, wo es sie einfach braucht, um sich gut zu bewegen, um schön zu laufen und schlussendlich dann nach der Bodenarbeit auch den Reiter gut tragen zu können.
Ja, aber es ist lustig, dass wir beide quasi dann über den Weg mit den Ausbindern dann zur akademischen Reitkunst geflüchtet sind. Weil bei mir war es auch so, ich habe die Ausbinder nie aktiv genutzt, also außer früher im Kinderreitunterricht. Und dann kam ich aber mit meiner Stute Biola an den Punkt, also es hat einfach nichts beim Reiten geklappt. Sie hat angefangen zu steigen unterm Reiter. Nichts hat funktioniert und dann hat halt mein Trainer als letzten Ausweg, ich war damals 13, wohlgemerkt, hat er halt gesagt, naja, da musst du halt mal die Ausbinder drauf machen und die mal ordentlich ablongieren, sonst wird das nichts. Und ich hatte mit 13 Jahren, ich hatte keine Ahnung von, wie funktioniert gesund erhaltendes Training. Aber für mich war allein die Vorstellung so schrecklich, dass ich gesagt habe, ich will dort nie wieder hin. Und habe dann auch zu Corinna Reubold gewechselt in die akademische Reitkunst.
Ja, meiner Erfahrung nach ist es auch immer so, dass Allheilmittel, so wie Amina schon gesagt hat, so mach mal Ausbinder rein und longier über Trappstangen und dann baut sich irgendwie die Muskulatur von alleine auf. Ja, vielleicht baut sich da auch irgendwas auf, aber wer weiß was. Und es gibt auch durchaus kontraproduktive Muskeln zum Tragen für die natürliche Bewegung und dem Ganzen.
Warum läuft mein Pferd denn überhaupt so, dass der Kopf so weit oben ist? Weil, wenn ich mir jetzt den Pferdekörper angucke und mir die Pferde anschaue, wie laufen sie denn in der Natur? Es ist ja keine natürliche Haltung. Die Pferde laufen ja eher im Vorwärts-Abwärts, gerade im Schritt grasend vorwärts. Und das ist für sie ja eigentlich deutlich angenehmer, den Kopf zumindest ein Stückchen tiefer zu nehmen. Kann man sich ja als Mensch selber auch ganz gut vorstellen, so die ganze Zeit im Hohlkreuz zu laufen. Da nähern sich einfach die Dornfortsätze an. Das ist auf Dauer nicht ganz so angenehm. Und wenn wir uns die Pferde in der Natur anschauen, wann machen die das? Dann, wenn sie flüchten. Sonst nicht. Und dann sollten wir uns natürlich erstmal fragen, okay, hey, wenn mein Pferd jetzt so läuft, als würde es eigentlich gerade flüchten wollen, warum tut es das überhaupt, ja? Und das hat meistens schon eine körperliche Ursache, sei es ein Sattel, der drückt, sei es ein Reiter, der schlecht auf dem Pferd sitzt, irgendwas, wovor sie das Gefühl haben, weglaufen zu wollen, sei es, sie verlieren gerade die Balance. Und wir kennen es, also wenn ein Pferd unausbalanciert ist, ist es meistens so, die Pferde werden schneller, rennen los, ähnlich wie wenn wir über so eine Slackline balancieren, wir merken, wir verlieren die Balance, dann rennen wir schnell auf die andere Seite oder wir laufen steil bergab und können das von der Kraft her nicht halten, dann werden wir auch schneller, so machen es die Pferde auch. Und das erstmal so ein bisschen nachvollziehen zu können, dass das jetzt kein Pferd ist, was wirklich entspannt und locker läuft, sondern dass es irgendeinen Grund hat für diese Haltung, in der es gerade geht, ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt, um dann nachvollziehen zu können, was passiert jetzt, wenn wir das Pferd in die Haltung zwingen, die es ja aus irgendeinem Grund gerade versucht zu verhindern. Und wenn wir das jetzt natürlich mit Gewalt oder mit Druck machen, muss das Pferd das Ganze meistens irgendwie anders ausgleichen. Und Pferde sind fantastische Kompensationskünstler, weil in der Natur dürfen sie ja nie zeigen, wenn ihnen was wehtut. Also finden sie immer irgendwie einen Weg, Schmerzen zu kompensieren und es irgendwie doch hinzukriegen. Und das ist dann meistens das, was einfach beim Ausbinden passiert. Und das sieht oftmals auch relativ ähnlich aus. Ich weiß nicht, wollt ihr dazu noch was sagen oder soll ich weiterreden?
Nee, ich finde es gut, dass du das vorher eingeschoben hast, dass wir erstmal über die natürlich gewählte Haltung des Pferdes nachdenken. Und auch schauen, wo ist denn das Problem?
Genau.
Und ja.
Ich hätte noch einen Punkt, und ich finde den gar nicht so unerheblich, ist, wir sprechen ja jetzt vor allem übers Longieren. Und ja, wo werden die Hilfszügel eingeschnallt? In ein Gebiss. Und ich bin der absoluten Überzeugung davon, dass das Longieren am Gebiss einfach per se schon schlecht ist. Dann noch zusätzlich mit irgendwelchen Ausbindern oder Dreieckszügeln oder keine Ahnung, ob man mit Stoßzügeln auch longiert, dadurch die Wirkung vom Gebiss noch schärfer zu machen und noch ungeeigneter fürs Longieren, ist einfach furchtbar. Ich habe dann auch schon so Dinge gesehen, dass Dreieckszügel in Kappzaum verschnallt wurden. Auch sehr schwierig und auch auf gar keinen Fall sanfter.
Und auch bitte nicht zum Nachmachen.
Und auch auf gar keinen Fall zum Nachmachen geeignet. Aber ich fand die Idee schon sehr skurril. Von daher genau, ist einfach schon das Problem, dass ein Gebiss zum Longieren benutzt wird. Ein Gebiss ist einfach für was ganz, ganz anderes gemacht. Wenn man sich einfach die Wirkungsweise von einem Gebiss anschaut, dann sollte einem klar werden, dass wenn man an einem Gebissring zieht, seitlich, in die Zirkelmitte, dass das falsch sein muss, weil der Unterkiefer reingezogen wird. Und genau, also da wirken einfach so viele Kräfte dann auf das Maul, einmal rückwärts ziehend und einmal in die Zirkelmitte ziehend. Also wenn man sich das vorstellt, ja, das kann nicht gut sein.
Genau. Kommen wir doch dann zum Punkt. Wir haben die Hand nicht erklärt, schnallen aber Ausbinde ins Gebiss. Und was passiert mit dem Pferd? Wie würdest du wahrscheinlich darauf reagieren?
Naja, also die meisten Pferde sagen dann natürlich, was sie, also ich meine, das sollen sie in dem Fall ja auch tun. Leider, also sie merken, es kommt ein Impuls, ein Schmerzimpuls. Und sie versuchen natürlich, dem Impuls erstmal zu entgehen.
Auf jeden Fall.
In irgendeine Richtung, ne? Es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Hilfszüge ich da drin habe. Aber letztendlich versuchen sie, dem Impuls zu entgehen. Und das geht ja dann meistens in die Tiefe, so wie der Hilfszügel eben wirkt.
Genau. Amina, du hast geatmet.
Ja, genau. Also tatsächlich, ich habe auch noch kein Pferd gesehen, was irgendwelche Hilfszügel drin hatte und mit der Nase vor der Senkrechten war. Weil die Pferde versuchen, dem Schmerz, der ja tatsächlich einfach auch entsteht im Maul, zu entgehen und fallen auf die Vorderhand, geben deutlich im Genick nach und geraten mit der Nase natürlich hinter die Senkrechte. Was einfach zu einer massiven Überdehnung führt. Und genau, das Problem daran sehe ich einfach, dass ja das Pferd einfach so ungesund seinen Körper belastet, dass ja einfach immer größere Baustellen auch einfach entstehen. Sei es irgendwelche Überbelastungen in den Vordergliedmaßen, Schmerzen im Maul, Genick, Hals, ja, dass es einfach schwerwiegende Folgen haben kann. Und natürlich ist es wichtig, dass das Pferd sich lernt, von hinten her zu tragen, damit es überhaupt weich werden kann im Genick und so weiter. Und dazu gibt es andere Methoden, das Pferd auszubilden, als irgendwas reinzuschnallen. Und ja, ich finde, wir leben in einer sehr modernen Welt und jeder hat die Möglichkeit, einen Zugang zu finden, sich Wissen anzueignen und zu lernen, wie kann ich das meinem Pferd anders erklären? Was gibt es für andere Methoden? Wo kann ich Trainer finden, die es mir erklären? Auf YouTube gibt es 1000 Videos, wie ich die Arbeit am Kappzaun beginnen kann. Wie kann ich meinem Pferd erklären, was der innere Schenkel ist und so weiter. Ja, ich finde, das ist unsere Pflicht als Reiter, sich damit zu beschäftigen, wie schaffe ich es, eine gewaltfreie Ausbildung meines Pferdes zu leisten. Und genau.
Ich möchte nur hinzufügen, nicht nur gewaltfrei, sondern auch vom Bewegungsapparat her eine gesunde erhaltende Ausbildung. Eine Ausbildung, die nicht schnell zu Erfolgen führt, sondern nachhaltig ein gutes Bewegungsgefühl gibt und eine gute Tragfähigkeit, wenn wir es dann reiten möchten.
Absolut.
Genau. Ja.
Genau, absolut. dass wir auf allen Ebenen sind. Und gewaltfrei möchte ich noch mal eins hinzufügen, was ich bisher, glaube ich, auf jedem Bandkurs hören durfte. Und das ist die Frage der Pferdepupillen. Und zwar haben Pferdepupillen sind horizontal ausgerichtet. Das bedeutet, dass wenn man hinter der Senkrechten das Pferd stellt, kippt die Linse. Das heißt, das Sichtfeld vom Pferd wird beeinträchtigt. Und wir alle wissen, Pferde sind Fluchttiere. Und es setzt sie unter Stress, können sie ihre Umgebung nicht mehr deutlich wahrnehmen. Das heißt, es wird so ein Stück weit hilflos gemacht. Mhm. Stresshormone werden automatisch ausgeschüttet. Und genau, das auch nochmal zum gewaltfreien Training.
Genau, und ich glaube, was man sich auch einfach nochmal fragen sollte oder was ich auch noch ein ganz spannendes Thema finde, ist, warum gibt es gerade bei den Ausbindern so eine große Diskussion? Und es ist ja ein ganz großes Thema, das Pferd soll sich in die Tiefe strecken, das Pferd soll sich in die Tiefe lösen, da sind wir uns ja alle irgendwo schon doch einig. Aber wie kommt man dann auf die Idee, das Ganze über Ausbinder lösen zu wollen? Und da, finde ich, liegt so ein bisschen die Problematik dabei, dass wenn ich jetzt auf meinem Pferd sitze und dann gibt es ja ganz, ganz viele Hilfen, wie zum Beispiel meine Schenkelhilfen, meine Sitzhilfen, meine Zügelhilfen, und die kann ich ja alle irgendwie verstärken. Das heißt, ich kann ja, weiß ich nicht, wenn mir das Pferd nicht schnell genug geht, mache ich halt einfach mehr den Schenkel dran, so lang, bis es halt schneller läuft. Oder wenn ich das Pferd nicht so schön, wenn es nicht so gut seitwärts läuft, dann nehme ich halt den inneren Schenkel dran und gucke, dass es mehr seitwärts läuft. Also es gibt ja immer eine Möglichkeit, das Ganze, ich sage jetzt nicht, dass es gut ist, aber es ist halt so, es gibt die Möglichkeit, die Hilfe zu verstärken. Das Problem ist jetzt nur, wenn sich das Pferd wirklich reell abwärts lösen soll, dann kann ich nur nachgeben von meiner Hand und darauf hoffen, dass mein Pferd sich zur Hand hinstreckt. Und ich glaube, das ist wirklich das Riesenproblem, weil wenn es das dann nicht tut, dann sind die Leute halt hilflos, weil das können sie ja nicht verstärken. Also sie können, das Nachgeben kann man nicht verstärken, das ist einfach so. Und was sie halt dann probieren, ist, das Pferd irgendwie runterzuziehen, um das Ganze zu verstärken. Und ich, sei es beim Longieren, sei es beim Reiten, und ich glaube, dass das wirklich so auch mit die große Problematik des Themas ist, dass man nicht weiß, also dass die Leute dann da oft mit ihrem Latein am Ende sind, weil sie das so gewohnt sind in der Pferdeausbildung, naja, wenn was nicht klappt, dann mache ich halt mehr davon, bis es klappt. Und dass man dann halt aber sehen muss, okay, ich arbeite mein Pferd wirklich erstmal durch andere Wege locker, und dann kommt letztendlich diese Kopf-Hals-Haltung als Endresultat meiner gesund erhaltenen Arbeit. Da fängt es dann halt an, schwierig zu werden, wo man sich dann halt mit Gesunderhaltung beschäftigen muss und halt damit, wie muss mein Pferd eigentlich laufen und wo hat mein Pferd vielleicht gerade Verspannung, was läuft gerade schief, dass mein Pferd sich nicht in die Tiefe hinein entspannen kann. Genau, jetzt zur Frage, wie soll mein Pferd denn dann eigentlich laufen? Wir gehen jetzt einfach mal von der Zirkellinie aus, weil natürlich gerade, wenn wir auf der Reitbahn reiten, haben wir es immer wieder mit auch Kurven zu tun. Das heißt, das Pferd muss irgendwie gucken, gerade auf der Zirkellinie beim Longieren, wie schafft es sich selber zu tragen und nicht sich einfach wie ein Motorrad in die Kurve zu lehnen und auf die innere Schulter zu fallen. Da haben wir nochmal das Thema mit der Trense. Das Ganze verstärkt dieses auf die innere Schulter fallen dann natürlich enorm, weil der Unterkiefer nach innen rotiert, somit die korrekte Biegung durch die Wirbelsäule auch verhindert wird. Genau, das heißt, das Pferd braucht, um auf einer Zirkellinie zu laufen, eine korrekte Stellung und Biegung, die wir uns erarbeiten müssen. Es braucht eine Rumpfmuskulatur, die arbeitet. Der Rumpf des Pferdes ist rein muskulär aufgehängt zwischen den Schulterblättern. Das Pferd muss sich zwischen den Schulterblättern über die Rumpftragemuskulatur anheben können, über seine ventrale Kette die Bauchmuskulatur arbeiten können, um den Rücken anzuheben, und dann kann auch der Hals in die Tiefe fallen. Das heißt, es ist nicht mal so einfach gesagt, dass man den Hals einfach runterzieht und dann kommt der Rest, denn wenn man das tut und das Pferd darauf nicht vorbereitet ist, dann passiert meistens eine Kompensationshaltung. Das heißt, man hat manchmal das Gefühl, wenn man den Hals in die Tiefe zieht, als würde der Rücken eigentlich hochkommen, was wir ja eigentlich wollen, aber was passiert ist, dann, dass dann manchmal nur hinten die Lende hochkommt, aber nicht der Rücken vorne, also die Brustwirbelsäule sinkt eher tief und hinten die Lende kommt hoch, weil das Pferd muss sich ja irgendwie stabilisieren können. Kennt man auch ganz gut, wenn man selber viel irgendwie am Schreibtisch sitzt und die Schultern fallen einem so ein bisschen nach vorne. Also man hat ja oft so nach vorne geneigte Schultern, eine verkürzte Brustmuskulatur. Und was man dann oft macht, ist, man versucht sich hinten über die Lende nach oben wieder zu ziehen. Das heißt, es geht immer auch einher mit Lendenschmerzen. Und dann denken die Leute, oh guck, der Rücken kommt hoch. Aber wenn man sich eigentlich das Pferd im Gesamten anschaut, versucht das Pferd nur zu verhindern, dass es nicht nach vorne überfällt, indem es sich hinten stabilisiert und nach oben zieht oder eben über die rückführende Vorderhandmuskulatur zu stabilisieren. Dann haben wir ein abgesunkenes Brustbein, Pferd, was vorne absinkt und sich hinten irgendwie versucht noch zu retten, indem es sich hochzieht.
Clara, ich möchte einmal noch auf eine Sache eingehen. Mhm. Und zwar ist es ja immer so ganz toll, oh, wir wollen alle den aufgewölbten Rücken. Mhm. Faktisch wollen wir aber keinen aufgewölbten statischen Rücken, sondern wir wollen einen dreidimensionalen Rückenschwung. Ne? Also das heißt natürlich, wir wollen keinen Senkrücken, wir möchten auch nicht, dass das Pferd irgendwo stagniert. Aber weil man muss auch sich vorstellen, die Dornfortsätze können nicht nur oben sich berühren, sondern es kann auch passieren, dass sie unten zu dicht zusammenkommen. Das bedeutet, wenn wir sie zu dolle aufwölben, ist es auch wiederum nicht gut. Die müssen schwingen können. Die müssen sich dreidimensional bewegen können.
Aber dann meinst du nicht die Dornfortsätze, die sich unten berühren?
Nee, die Wirbelkörper.
Der Wirbelkörper, an den Dornfortsätzen, der sich unten berührt.
Genau. Richtig. Danke für die Korrektur. Aber genau, dass wir eben, wenn wir überlegen, wir spannen das enorm weit auf, was passiert. Unten kann sich auch was stoßen. Natürlich ist dieses Untenstoßen schwieriger zu erreichen, manchmal auch gar nicht zu erreichen, aber zumindest ist das auch als Gefahr. Das heißt, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen jetzt nicht einen endlos aufgewölbten Rücken, sondern wir wollen, dass der Rücken dreidimensional locker schwingen kann. Und dazu muss er ja so ein bisschen nach oben hin nachgeben, damit die Dornfortsätze sich öffnen können und diese dreidimensionale Schwingung sich eben über den Rücken erschließen kann.
Ja, wir wollen eigentlich, ne, wenn man es jetzt nochmal zusammenfasst, was du gesagt hast, Bewegungsfreiheit. Ja. Das heißt, wir wollen nicht das eine Extrem, dass die Dornfortsätze zu nah aneinander kommen. Wir wollen aber auch nicht das andere, dass natürlich dann eine Engstellung der Wirbelkörper passiert, was, glaube ich, bei der Halswirbelsäule dann natürlich auch die große Gefahr ist, wenn wir mit Ausbindern longieren, wo man nochmal dazu sagen muss, wo wir jetzt die Problematik haben. Wenn wir das Pferd mit Ausbindern longieren, gehen wir in eine Überbeugung, also eine Hyperflexion der Halswirbelsäule rein. Das heißt, die beugt sich zu viel, ne, was du angesprochen hast, was ja auch die Gefahr sein kann. Und quasi unten an diesen Wirbelkörpern durch dieses Wirbelloch verläuft ja das Rückenmark, die ganzen Nerven treten da aus. Alles ist an der Wirbelsäule. Wenn man sich das auch nochmal vor Augen richtet, wir haben hinten am Hinterhauptsbein, so, haben wir auch nochmal einen Riesenpunkt, ne, da ist das Atemzentrum, da liegt, alles liegt da hinten im Genick, im Hals, an der Wirbelsäule, ne? Und wenn man sich das nochmal vorstellt, dann weiß man auch, wie viel Schaden man einfach anrichten kann, wenn man die Wirbelsäule zu stark komprimiert und in ihrer Bewegung eben zu stark einschränkt.
Ja. Gehen wir nochmal auf die Gliedmaßen. Wir waren jetzt so schön bei dem Fisch.
Bei der Wirbelsäule.
Wir haben aber kein Fisch, sondern wir haben Pferde, die haben noch Gliedmaßen. Wie sollen denn die Gliedmaßen am besten schwingen?
Also
oder vorgreifen?
Ja, prinzipiell ist ja oft so das Idealbild, dass alle Gliedmaßen gleichmäßig belastet werden sollen. Sprich, wenn der Huf jetzt auffußt auf den Boden, dass der eben gleichmäßig seinen Druck verteilt, weil natürlich immer, wenn wir da irgendeine Fehlhaltung haben, kommt es natürlich immer zu einer Fehlbelastung auch in den Gliedmaßen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Idealbild. Hundertprozentig wird man es wahrscheinlich nie erreichen. Aber das ist die Idee dahinter. Und wie wir das schaffen, ist eben über die korrekte Stellung und Biegung, dass sich das Pferd eben nicht wie ein Motorrad in die Kurve lehnt, dass wir eben versuchen, das Pferd auf der Zirkellinie gerade zu richten, dass es mir nicht auf die äußere Schulter fällt, nicht auf die innere Schulter fällt, dass mir die Hinterhand nicht raus oder rein driftet, sondern dass ich wirklich erstmal gucke, kommt mein Pferd ins Gleichgewicht, schwingen die Vorderbeine, aber auch die Hinterbeine die Zirkellinie entlang und ja, habe ich da eine gleichmäßige oder annähernd gleichmäßige Belastung der Gliedmaßen.
Genau, dann ist es noch wichtig zu sagen, arbeite die Hinterbeine vor. Das bedeutet, gerne bestmöglich unter den Schwerpunkt, sodass dann die Vorderbeine locker nach vorne rausschwingen können und nicht zu stark unter dem Brustkorb, wie nennt sich das?
Und runterschieben.
Ja, runterschieben, danke. Genau, das heißt, wir haben auch einen wichtigen Aspekt der Ausbildung aus der Stabilisierung, Kräftigung und Mobilisierung der Hinterhand, dass die eben tragfähig unter den Schwerpunkt treten kann. Genau.
Und ja. Ich glaube, jetzt können wir bald dahin gehen. Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, ja, und wie mache ich das jetzt?
Buch 3 Stunden.
Es hört sich jetzt alles genau. So nett. Es hört sich jetzt alles so nett an, wenn wir das so erzählen, gell? Also die Hinterbeine, die schwingen da einfach dann vor.
Und das ist super einfach.
Selber. Das ist fantastisch, ist das.
Gar kein
genau,
Problem.
Genau, so ein Podcast ersetzt kein Training, ersetzt kein, keine Zusammenarbeit mit dem Profi. Und
also mit uns.
Also, ich würde jetzt tatsächlich mal auf die auf den Einstieg in dieses gesund erhaltende Training gehen, wenn das für euch in Ordnung ist.
Mhm. Also für mich, ja.
Ja, wenn du damit Stichwort Kapzaum meinst, weil das würde jetzt bei mir anklingen.
Ja.
Okay.
Genau, da würde ich jetzt nämlich
ja, gerne. Erklär den Kapzaum.
Einsteigen. Genau, also wir haben ja jetzt erklärt, irgendwie am ja, mit Ausbildern zu arbeiten oder Hilfszügeln generell finden wir jetzt nicht so sinnvoll. Und das Longieren über die Trense auch nicht. Okay, aber ich brauche ja irgendein Hilfsmittel, was ich da vorne dem Pferd an seinen Kopf machen kann, damit ich ihm bestmöglichst erklären kann, wie es denn ja gut laufen kann. Und dazu brauche ich einfach Hilfsmittel. Genau. Wir lieben die Arbeit einfach sehr am Kappzaum. Und Kappzaum ist auch nicht gleich Kappzaum. Also es ist sinnvoll, sich einen qualitativ hochwertigen Kappzaum zu kaufen, der auch gut passt. Ich habe schon ganz viele Kappzäume gesehen, die nicht sinnvoll waren fürs Pferd, bei dem die Hilfen tatsächlich auch falsch ankamen. Oder das Nasenteil zu weit unten auf die Nüstern geknallt ist. Oder also da habe ich schon einige komische Dinge gesehen. Also es macht Sinn, einen guten Kappzaum zu wählen, der die Hilfen einfach auch gut und sanft an den Pferdekopf überträgt. Genau. Wie fange ich denn das Training überhaupt an? Wenn ich die Pferde anfange, auf Kappzaum auszubilden, dann zeige ich ihnen überhaupt erstmal den Kappzaum. Für manche Pferde ist es ganz irritierend, dass die Hilfe plötzlich über die Nase kommt und nicht wie beim Halfter zum Beispiel unten am Unterkiefer. Ich zeige ihnen, dass sie, also ich hacke das Strickchen nicht zu, mit einem zu großen Karabiner in die Mitte ein und zeige ihnen, dass sie dem Druck nachgeben können, dass sie sich nach rechts und links stellen lassen können. Ich fasse dazu oft ganz vorsichtig einfach auch im Hals an, dass sie einfach merken, sie können dem ganz leicht folgen. Dann, ja, gibt es ganz viele Übungen, die man dann auch im Stand machen kann. Dann anfangen kann in der Handarbeit erstmal mit dem Pferd zusammenzulaufen, dem Pferd den inneren Schenkel erklären. Das ist, zählt jetzt nicht mehr zur Kappzaumerklärung, ja, sondern dann einfach die Hilfenschulung Es gibt den inneren Schenkel, dann den äußeren Schenkel, den äußeren Zügel, inneren Zügel und so weiter. Das muss ich alles dem Pferd erklären. Und wenn das Pferd in diesem Hilferahmen und dem Kappzaum gut geschult ist, dann kann ich mich etwas weiter vom Pferd entfernen. So weit, dass ich dann langsam in das Longieren reinkomme. Meistens starte ich das Longieren schon, bevor die äußeren Hilfen perfekt sind, weil mir erstmal meistens der innere Schenkel auch reicht und der äußere Zügel. Und genau, und dann beginne ich einfach mit dem Pferd erstmal auf großen Linien, dann beginne ich Zirkel verkleinern, Zirkel vergrößern und schaue, dass das Pferd lernt, sich zur Hand hinzudehnen, den inneren Schenkel anzunehmen und so seinen Körper einfach gut zu formen. Genau, also ihr merkt, das ist ein längerer Ausbildungsprozess. Es ist nicht einfach, ich hänge das Pferd an die Longe, lasse es um mich herum laufen und das wird schon sich irgendwann biegen, ja, sondern ich muss die Hilfen erklären, ich muss den Kappzaum erklären. Und aber ich muss sagen, wenn das Pferd wirklich gut an den Hilfen ist, dann macht es richtig Spaß. Und dann ist Longieren auch nicht einfach langweilig. Ich stehe in der Mitte und das Pferd latscht um mich herum, sondern ich kann alles Mögliche mit dem Pferd machen. Ja. Und tatsächlich wird Longieren dann auch anstrengend. Dann ist man durchaus auch mal selbst geschwitzt. Aber ja, man kommt einfach eine ganz feine Kommunikation und merkt, wie es dem Pferd auch einfach gut tut. Und ja, man auch einfach ja ganz viel mit ins Reiten dann übertragen kann und eine ganz, ganz feine Kommunikation mit dem Pferd eingeht. Genau. Das mal so zum groben Einstieg. Das ist natürlich jetzt sehr knapp zusammengefasst, aber ich würde euch wirklich empfehlen, sucht euch einen Trainer, der euch da gut auf den Weg bringen kann und lasst euch inspirieren.
Genau. Kappzaum, einfach auch nochmal, um das ganz bildlich kurz zu haben. Wir wollen ja immer die sogenannte Lauflinie haben und der Kappzaum hilft uns über die Einwirkung eben auf den Mittelpunkt des Schädels dabei, dass schon beim Laufen das Pferd von der Schädelbasis aus eher die Tendenz hat, der Lauflinie auch zu folgen, so wie es anatomisch in der Wirbelsäule korrekt wäre.
Genau. Amina, magst du noch einmal ganz kurz, also nur so grob erklären, weil du hast jetzt viel vom inneren Schenkel und äußeren Zügel und so weiter als Hilfengebung fürs Longieren gesprochen. Und das ist ja jetzt vielleicht für jemanden, der nicht aus der akademischen Reitkunst kommt, der denkt sich, wie, ich sitze ja gar nicht auf dem Pferd, wie kann ich da einen inneren Schenkel und einen äußeren Zügel haben? Vielleicht einfach noch mal kurz zum Sagen, was das für Hilfen sind.
Nee, also ich kann auch parallel auf dem Pferd sein und es gleichzeitig longieren. Nein, okay, das ist sehr gut, dass du das erwähnst. Genau, also ich schule mein Pferd mit Gertenhilfen. Also ich nutze meine Gerte dazu, um diese Punkte zu erreichen. Ja, ich kann mit der Gerte, wie einen verlängerten Arm sozusagen, kann ich die äußere Schulter zeigen, ich kann die äußere Gruppe zeigen, ich kann die innere Gruppe zeigen, ich kann den inneren Schenkel zeigen. Und das Pferd lernt, die Hilfe anzunehmen, ja, und sich einfach zu formen. Und genau, innerer Schenkel heißt es deswegen, weil die Hilfen genau gleich sind wie beim Reiten. Ich nutze ja einfach die Punkte, die ich auch beim Reiten nutze, um das Pferd auszubilden, damit ich auch beim Reiten einfach davon profitieren kann. Und das ist nicht einfach, ich bilde irgendwas am Boden aus und habe da nichts davon, sondern nee, ich, also zum Beispiel die Jungpferde, ich bilde die ganz viel am Boden aus und wenn ich mich dann draufsetze, dann haben die einfach schon verstanden, was das heißt, wenn ich den inneren Schenkel anlege und so weiter. Genau.
Super. Ich glaube, wir haben eigentlich so an sich eine runde Sache aus der Podcast-Folge. Ich habe aber ein brennendes Beispiel aus der Praxis, was ich euch gerne näher erzählen möchte, aber auch in aller Kürze, damit genau wir einfach nur Lust haben, weiter zuzuhören und das Ganze nicht zu lange wird. Und weil mein Kopfhörer einfach einen niedrigen Akkustand hat. Also, und zwar habe ich einmal den lieben Jurik trainiert. zur Ausbildung bekommen, dreimal die Woche, im begleitenden Ritt. Jorek war damals ein
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe sie gemeinsam mit Clara und Amina aufgenommen von Reitkunst auf Augenhöhe. Wir hatten ein Projekt zusammen, das hieß Aus Liebe zum Pferd, was wir auch in der Folge erwähnen. Dieses Projekt gehört der Vergangenheit an. Es war richtig schön, aber es ist jetzt zu Ende und ihr findet uns jeweils jetzt auf pferdetrainingschanz.com und Reitkunst auf Augenhöhe.de. Ja, und Hilfszügel ist auf jeden Fall ein spektakuläres und großes Thema und leider immer noch sehr in der Mode und wird kritisch hinterfragt. Das ist auf jeden Fall in der Reiterwelt angekommen, aber wir finden es doch leider in der Anwendung tagtäglich. Und ja, falls du selber noch Hilfszügel benötigst bzw. hast, dann schau doch mal, es gibt sehr, sehr viel Anleitung, wie man Pferde auch komplett ohne Hilfszügel sehr gut ausbilden kann. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und Freude weiterhin mit deinem Vierbeiner. Und wir hören uns im Unbalanced Podcast bald wieder. Viele liebe Grüße, Lisa Schanz.